Stille Entzündungen sind lebensgefährlich. Die große Problematik daran ist, dass sie nicht wehtun, aber die Grundlage einer jeden Zivilisationserkrankung sind. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lackenfall und oder Herzinfarkt stehen halt ganz oben. Die Demenz ist ebenfalls ein riesiges Problem und auch die Fallzahlen sind stark ansteigend. Da hat es eben den Hintergrund, dass der Hippocampus sich ebenfalls entzündet und das reduziert letztendlich dann mit dem Älterwerden das Erinnerungsvermögen.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Stille Entzündungen sind lebensgefährlich. Bitte erlaube mir diesen drastischen Einstieg, denn die große Problematik daran ist, dass sie nicht wehtun, aber die Grundlage einer jeden Zivilisationserkrankung sind. Herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich dir 7 richtig wirkungsvolle Lebensmittel, um stille Entzündungen zu bekämpfen, vorstellen möchte. Alles wissenschaftlich basiert. Zunächst einmal die Problematik von stillen Entzündungen in Bezug auf die Haupttodesursachen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Schlaganfall und oder Herzinfarkt stehen halt ganz oben. Und die Ursache ist immer eine Entzündung des Endothels, also der Blutgefäßinnenwand. Und daraufhin kann sich eben über viele, viele Jahre still und leise Arteriosklerose entwickeln. Und Endstadium ist eben dann ein schneller Feierabend. Dann auch Krebs zählt hier mit dazu, denn die Entzündungen sorgen dafür, dass unser Immunsystem permanent in Action ist und somit eben von anderen sehr wichtigen Aufgaben, wie zum Beispiel dem Bekämpfen von entartenden Zellen, nicht mehr nachkommen kann, nicht mehr so, wie es notwendig wäre. Die Demenz ist ebenfalls ein riesiges Problem und auch die Fallzahlen sind stark ansteigend. Da hat es eben den Hintergrund, dass der Hippocampus sich ebenfalls entzündet und das reduziert letztendlich dann mit dem Älterwerden das Erinnerungsvermögen. Es wäre mal interessant herauszufinden, ob man an stillen Entzündungen leidet. Ein einfacher Test wäre zum Beispiel die Blutsenkungsgeschwindigkeit, wird abgekürzt auf dem Laborzettel mit BSG. Viel wichtiger ist aber das CRP, das ist das C-reaktive Protein. Um da den richtigen Wert zu messen, empfehle ich immer entweder das High-Sensitive CRP, abgekürzt HS-CRP, oder den Wide Range CRP, WR-CRP. Ja, viele Bezeichnungen, aber sehr wichtig, das einmal abchecken zu lassen, weil im Vergleich zum gewöhnlichen CRP, den die meisten Labore auch generell so anbieten, muss man dann nochmal gezielt nachfragen, ob das auch geht, schaut eben HSWR viel tiefer ins System. Sehr speziell ist dann schon TNF-Alpha und Interleukin 6. Man kann gerne beim Arzt nachfragen, ob das möglich wäre, diese Tests ebenfalls zu messen. Das wird nicht auf Kassenleistung gehen, das muss man dann schon selber bezahlen. Ich bin der Meinung, um einmal festzustellen, wie sieht's da drin eigentlich aus, lohnt sich das auf alle Fälle. Bevor ich jetzt 7 sehr wirkungsvolle Lebensmittel vorstelle, die wissenschaftlich bewiesen die Entzündungsreaktion reduzieren können, zunächst einmal auf der anderen Seite schauen, was fördert denn Entzündungen? Naja, es ist der typische Lebensstil und das ist auch keine Raketenwissenschaft, das weißt du alle schon. Ich möchte es nur einmal in aller Kürze zusammenfassen. Zu viel Zucker, Weißmehl und genau diese 2 Produkte machen den größten Teil der durchschnittlichen Ernährung der Bevölkerung aus. Dann aber auch Transfette, das sind künstlich veränderte Fette, die einen massiven Einfluss auf die Gesundheit haben und die wir dem Lebensmittel leider nicht ansehen. Fastfood, Fertiggerichte und auch viele Margarinen haben eben zu viele Transfette. Dann natürlich Alkohol und vor allem insbesondere Rauchen, eine Katastrophe, um stille Entzündungen zu provozieren. Die Umweltbelastung, die können wir jetzt nicht wirklich ausschalten, aber eben dann schauen, dass man vielleicht möglichst wenig den Umweltbelastungen ausgesetzt ist, so gut es eben geht. Da geht es zum Beispiel um Mikroplastik vermeiden oder dass man beispielsweise nicht an einer stark befahrenen Hauptstraße entlang joggt und lieber einen anderen Laufweg wählt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass wir Stress unbedingt vermeiden sollten, weil auch das stille Entzündungen provoziert, weil dieser permanente Stress fördert eben die Ausschüttung von Cortisol, unserem Hauptstresshormon, und das reduziert die Wirkung unseres Immunsystems und so kann dieses Immunsystem nicht mehr adäquat auf Entzündungen reagieren. Ich möchte jetzt wenig über die generell gesunde Ernährung sprechen, das ist alles dir mit Sicherheit bekannt. Das heißt, mehr proteinreiche Kost, ein gutes Olivenöl verwenden, dann mehr Gemüse und auch Obst und eben ein paar Gewürze mit dazu. Ich möchte mal ganz gezielt 7 vorstellen, die sehr gut erforscht sind in Bezug zur Auflösung oder zur Reduktion von Stillentzündungen. Und wir fangen an mit dem fettreichen Fisch, also sowas wie Wildlachs, wichtig, das möchte ich gern betont wissen, und nicht Zuchtlachs. Wildlachs ist ja ganz wichtig, aber auch Makrelen und Sardinen. Warum? Die haben Omega-3-Fette, also insbesondere EPA und DHA. EPA wirkt ganz stark entzündungsauflösend und es hemmt Zytokine, in aller Kürze erklärt. Zytokine sind Immunsystembotenstoffe. Das ist sozusagen, ja, das WhatsApp-Netzwerk deines Immunsystems. Da wird dann ganz schnell geschrieben, wenn irgendwo eine Gefahr droht, hey, kommt schnell her, hier gibt's ein Problem, wir brauchen hier deutlich mehr Bekämpfer. Das heißt, da werden bestimmte Immunzellen angefordert, um dann eben das Problem zu bekämpfen. Jetzt denkt man vielleicht gleich, ja, das möchte ich doch gar nicht hemmen. Ja, das ist richtig. Aber wenn der Körper ständig unter Beschuss steht, dann ist die Problematik, dass eben dann dieser Daueralarm letztendlich den Effekt dieser Bekämpfung eines Problems irgendwann deutlich reduziert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir genügend Omega-3, also EPA insbesondere, im Körper haben. Täglich mindestens 1 Gramm, noch besser wären 2 Gramm und bis 5 Gramm. Also gerade dann, wenn man schon weiß, dass man eben unter stillen Entzündungen leidet, weil man eben vielleicht eine Zivilisationserkrankung hat, dann kann man auch gerne jeden Tag bis zu 5 Gramm EPA und DHA in Summe nehmen. Das ist sogar laut der ESFA, das ist die Europäische Sicherheitsbehörde für Lebensmittel, und die sagt, bis zu 5 Gramm pro Tag sind safe. Das nächste ist Walnüsse. Walnüsse enthalten die Vorstufe für das EPA, die sogenannte Linolensäure. Da braucht es einen enzymatischen Prozess im Körper und dann wird eben auch das EPA draus. Das ist das eine. Das andere ist aber eben, dass in den Walnüssen auch Polyphenole drin sind und die wirken sehr stark antioxidativ. Und das bedeutet, Oxidationsprozesse fördern eben dann die Instabilität von Zellen und das hat eben zur Folge, dass eben dann daraus stille Entzündungen entstehen können. Und wenn wir etwas antioxidativ haben, dann ist es wie eine Art Rostschutz, so kann man sich das gut vorstellen, und dann rostet die Zelle, machen wir es ganz einfach, nicht so schnell. Also Antioxidantien machen den Rostschutz drüber und somit ist die Zelle einfach besser vor Oxidation geschützt und damit wirkt sie weniger entzündlich. Dann, was ebenfalls passiert durch Walnüsse, das scheint auch sehr gut nachgewiesen zu sein, dass man das CRP reduziert. Natürlich indirekt, weil es Entzündungen reduziert. Und das wiederum reduziert dann auch das CRP. Die Menge? Naja, kein Eimer voll, das ist klar. Es liefert immer noch eine ganze Menge Energie, sprich Kalorien. Wenn du aber jeden Tag so eine kleine Handvoll Walnüsse irgendwo mit reinmixt, beispielsweise ins Joghurt oder in den Salat oder gerne in die Gemüsepfanne, dann hast du dir was sehr Gesundes angetan. Das dritte Lebensmittel sind Beeren, Blaubeeren, Himbeeren, Erdbeeren beispielsweise. Vorneweg, ich würde immer empfehlen, dass du die Bioform kaufst, weil wir einfach dann potenziell mögliche Pflanzenschutzstoffe, die eventuell, auch das muss ich hier betonen, man weiß es nicht so genau, das Mikrobiom negativ verändern könnte, auch ganz bewusst konjunktiv. Ich würde immer, so gut es geht, gerade bei diesen Beeren, die sehr empfindlich sind, da würde ich eher die Bio-Variante kaufen. Ich selbst kaufe hier immer schon seit, ich glaube, 15 Jahren, ich kaufe diese 300 Gramm Packungen Bio-Beeren, die gibt's beim Aldi, die gibt's beim Kaufland, die gibt's beim Edeka und in anderen Lebensmittelmärkten. Und die mixe ich dann jeden Tag, das ist kein Witz, ich mache das seit 15 Jahren jeden Tag in meinem Proteinshake. Da mache ich einfach dann 150 Gramm von den Beeren rein, mix das ordentlich durch, ich habe so eine Art Eisshake und die anderen 150 Gramm, die verarbeite ich dann am nächsten Morgen über Nacht im Kühlschrank aufgetaut, dann mit meinem selbstgemachten Proteinjoghurt. Das ist hier ein kleiner Praxistipp. Das Tolle an den Beeren ist, sie haben Anthocyane, komisches Wort, und eben Flavonoide. Und das sind sehr starke Antioxidantien, Rotschutzmittel, und sie wirken eben auch anti-entzündlich. Dann gibt es auch eine Hemmung der NF- NFK-Beta, das NF-Kappa-Beta-Signalweg ist ein schwieriges Wort. Und genau das ist eine Art Feueralarm. Denn wenn es irgendwo Probleme gibt, wird dieser Knopf gedrückt und dann kommt eben das Immunsystem angerannt und versucht, diese Entzündung zu bekämpfen. Und wenn wir eben zu viel von diesem NF-Kappa-Beta haben, dann ist es so, als ob ich permanent diesen Alarmknopf drücke und irgendwann, ja, reagiert der Körper eben nicht mehr so drauf, wie er reagieren sollte. Weiter geht's. Diese Beeren haben auch eine positive Modulation auf das Mikrobiom. Es verbessert die Barrierefunktion, also den Übergang vom Darm ins Blut sozusagen. Und genau das wiederum entlastet unser Immunsystem, das sich eben dann um andere sehr wichtige Aufgaben, wie zum Beispiel die Krebsbekämpfung, kümmern kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Beeren eine sehr geringe glykämische Last haben. Das heißt, es gibt keine Blutzuckerspitzen. Und genau diese Blutzuckerspitzen, die wirken entzündlich. Und wenn wir die dadurch mit reduzieren können, dann habe ich auf der anderen Seite eben wieder was sehr Gesundes für mich getan. Punkt Nummer 4, Olivenöl. Da sind viel einfach ungesättigte Fettsäuren drin, die sogenannte Ölsäure, und die wirkt ebenfalls antiinflammatorisch. Man kann sagen, das ist wie eine Art, jetzt sehr bildhaft gesprochen, auch nicht wissenschaftlich ganz korrekt, wie eine Art Löschmittel auf stille Entzündung, aber so kann man sich das gut vorstellen. Polyphenole sind auch drin und die hemmen COX-1 und COX-2 und das ist vergleichbar mit einer dezenten Wirkung von Ibuprofen, bloß in gesund. Ohne Nebenwirkungen. Das bedeutet, dass wenn durch stille Entzündung potenziell Schmerzen entstehen, das kann sich bemerkbar machen in Gelenke, die steif sind, es fühlt sich alles nicht mehr so fit an, dann wirkt regelmäßig Olivenöl, also genau diese Polyphenole, eben wie sehr gesunde Ibuprofen, das meinte ich. Dann klinisch assoziiert ist es auch mit einem niedrigen CRP-Werten und auch einer verbesserten endothelialer Funktion. Also es ist genau diese Blutgefäße, die einfach dann besser funktionieren, die geschmeidiger sind, wo sich dann weniger Atherosklerose dran festmachen kann. Dann ist es eine zentrale Komponente der Mittelmeerdiät mit sehr langer Evidenzbasis. Das bedeutet, das wird schon seit etlichen Jahrzehnten beobachtet und die Mittelmeerdiät, die gilt generell als eine der gesündesten der Welt. Mischköstlich, keine Extreme nach links oder rechts, in die rein pflanzliche, in die rein tierische Welt. Und die scheint wohl eine der gesündesten Diäten überhaupt zu sein. Olivenöl spielt hier eine ganz große Rolle. Jetzt kommt ein großes Achtung. Die Qualität ist hier extrem wichtig. Nummer 1, aber das findet man wirklich überall, extra virgin oder natives Olivenöl. Das muss draufstehen, ist aber leider noch lange keine Garantie für eine gute Qualität. Der nächste Punkt, auf das man achten sollte, ist ausschließlich nur Kaltpressung. Das steht definitiv auf der Flasche drauf, wenn es kalt gepresst wurde. Steht es nicht drauf, würde ich schon mal generell einfach stehen lassen. Die Ernte sollte maximal ein Jahr vorher erfolgt sein. Schau bitte auf das Abfülldatum, das hilft dann auch schon mal. Und schau auch, dass es explizit in Ländern abgefüllt worden ist. Also das explizit draufsteht, Italien oder Griechenland zum Beispiel. Es sollte nicht draufstehen, EU und Nicht-EU-Länder. Also praktisch Abfüllung in EU und Nicht-EU-Ländern. Warum? Weil eben dann das häufig ein bunter Misch aus allen möglichen ist. Und dann ist die Gefahr, dass es so die Restbestände, die aussortierten Oliven sind, relativ hoch im Vergleich, wenn es nur in einem Land ist, also abgefüllt oder hergestellt in Italien beispielsweise. Schau bitte auf sowas. Ja, das sind viele Punkte, aber du musst dich auch nur einmal mit diesem Thema auseinandersetzen. Du musst nur einmal dein Olivenöl finden. Das kannst du in den nächsten 10, 20, 30 Jahre dann verwenden. Es ist einmal ein Aufwand von vielleicht in Summe, wenn du das alles runterschreibst und einkaufen gehst, von einer Stunde. Du kannst auch im Internet recherchieren und dann hast du mit einer Stunde persönlicher Recherche für ein gesundes Olivenöl eines, was dich ein Leben lang begleiten kann. Dann sollte es frisch und fruchtig schmecken, niemals ranzig, ganz wichtiger Punkt, oder wie ein alter Putzlappen oder sogar Richtung Essig. Wenn es so schmeckt, ranzig, Putzlappen, Essig, dann weg damit ab zur Altölsammelstelle. Der Geschmack sollte tatsächlich leicht bitter sein, gerne auch im Abgang scharf. Das ist ein sehr gutes Signal, weil das nämlich auf dieses Oleaxanthal hinweist. Und das ist ein sehr stark entzündungshemmender Wirkstoff. Das ist die Schärfe im Hals und das ist gut. Der Preis ist leider keine Garantie, aber er sollte pro einem halben Liter 500 ml irgendwo grob bei mindestens 12 bis Richtung 15 Euro, es gibt auch ein paar, die sind teurer liegen. Nochmal, das ist keine Garantie, aber du wirst im Supermarkt, wenn du ein Olivenöl für einen Liter unter 10 Euro bekommst, dann ist es praktisch niemals hochwertig. Du kannst auch gucken, einige Anbieter, die, das wirst du eher im Internet finden, die geben den Polyphenolgehalt ein. Und der sollte bei mindestens 200 Milligramm, 250 Milligramm pro Kilogramm Produkt oder pro Liter liegen. Dann hat das einen hohen Gehalt und dann ist es ein gutes Olivenöl. So, du kannst gerne nochmal das Video, die Podcast-Folge zurückspulen, dir die ganzen Punkte aufschreiben, einmal Recherche und dann gerne auch in die Kommentare reinhauen, ob du etwas gefunden hast, was genau diesen Kriterien entspricht. Ich will sie nicht zu einfach machen und ich habe absolut null Kontakt zu dieser Firma. Ich möchte trotzdem dir sagen, für welches Olivenöl ich mich entschieden habe. Ist auch kein Schnäppchen, aber mir ist das sehr wichtig. Ich habe das von Rapunzel. Ja, die haben ein Olivenöl, das habe ich mal recherchiert, das entspricht meinen Erwartungen. Du kannst gerne direkt auf die Seite gehen, nochmal, das ist unbezahlte Werbung, ich habe noch nie Kontakt zur Firma gehabt, aber ich würde dir trotzdem empfehlen, gerne selber mal eine Stunde Recherche zu investieren, weil das für die Community bestimmt interessant ist und weil vielleicht noch andere Anbieter rauskommen, die möglicherweise ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Lass uns doch die Community hier nutzen, denn gemeinsam sind wir stärker. Gut, Nummer 5, grünes Blattgemüse, zum Beispiel Spinat und Grünkohl. Die haben einen hohen Gehalt an Antioxidantien, Vitamin C, E, Beta-Carotin und genau das schützt eben wieder vor oxidativem Stress, also schützt, das ist wieder dieses Rostmittel, denn es ist reich an Magnesium und Polyphenol, das unterstützt die Wirkung auf Entzündungsregulation. Und dann fördert es auch die Nitritproduktion, das ist sehr spannend, rote Beete gehört übrigens ganz oben auf die Liste in diesem Fall. Weil es der Gefäßgesundheit zuträglich ist und weil es eben diese Entzündungen der Blutgefäßinnwände deutlich reduzieren kann. Ballaststoffe ist wichtig für die Darmgesundheit und reduziert diese systemischen Entzündungsmarker. Also versuch einfach immer mal wieder grünes Blattgemüse mit in deine Ernährung einzubauen. Knoblauch ist das nächste auf der Liste. Da ist Allicin drin und auch Schwefelverbindungen und die haben auch eine direkte hemmende Wirkung auf überschießende inflammatorische Enzyme, dass sie eben nicht zu hart nach oben reguliert werden und der Körper völlig übertrieben mit Entzündungen reagiert. Nochmal, Entzündungen sind ja nicht schlimm, die müssen sein. Weil das Immunsystem dann darauf reagieren kann und wieder reparieren und heilen kann. Das Problem ist nur, dass wir keine Gegenregulation haben aufgrund der typischen schlechten Ernährung, Zucker, Weißmehl, Transfette, ich habe es vorhin erwähnt, und dass wir dann zu viel Alarmsignal im Körper haben und dann wirkt das kontraproduktiv auf den Heilungsprozess. Und letztendlich ist auch das Knoblauch ist sehr, sehr gut als Blutdrucksenker und ein erhöhter Blutdruck, um das Gegenbeispiel zu nennen, sorgt für mehr Verletzungsanfälligkeit und dann eben auf langer Sicht für Arteriosklerose und eben der Knoblauch, die Wirkstoffe wirken genau da entgegen. Und dann ist es auch noch sehr gut für das Mikrobiom. Es reduziert nämlich die Darmentzündungen sozusagen. So, letzter Punkt heute auf der Liste ist Hafer, beziehungsweise um genau zu sein, das darin enthaltene Beta-Glucan. Oder Diglucane, es gibt mehrere. Und hier ganz wichtig, ich möchte einmal ausdrücklich warnen vor Instagram-Influencer. Wie oft wurden mir von meiner Community irgendwelche Berichte zugeschickt von irgendwelchen, es nervt mich einfach nur an, möchte ganz, die dann auf Haferflocken rumgehackt haben, dass es ja ganz, ganz gefährlich wäre, weil es Blutzuckerspitzen verursacht. Leute, das ist einfach mal grandioser Bullshit. Wenn man die ganz normalen Haferflocken nimmt, auch die feinen oder die kernigen vielleicht sogar, dann sind die nicht stark verarbeitet und die haben so viel positiven Einfluss auf die Gesundheit, dass es mich nur nervt, dass eben dann irgendwelche Influencer genau das Gegenteil behaupten, weil es eben anscheinend hohe Blutzuckerspitzen verursacht. Ja, wenn es stark verarbeiteter Hafer ist in irgendwelchen Oatmeals und dann noch mit Zucker zugesetzt, dann ist es ein echtes Problem. Aber meistens kommt noch dazu, dass wir Haferflocken gemeinsam mit Proteinen und oder Fetten zu uns nehmen. Und alleine das bremst schon mal die Blutzuckerspitze dramatisch aus. Also deswegen bitte Vorsicht. Es ist sehr plakativ, solche Warnungen, die schreien nach Klicks, und das ist immer die große Problematik bei diesen ganzen Reels oder TikTok-Videos, das ist ja noch schlimmer. Also, Haferflocken generell haben einen niedrigen glykämischen Index. Sie sorgen für eine hormonelle Entlastung des Systems. Es gibt weniger insulininduzierte Inflammation, weil hohe Blutzuckerspiegel, viel Insulin. Insulin wirkt wachstumsfördernd, und das kann eben dann auch durchaus Entzündungen befeuern. Auf der anderen Seite haben wir eben dann auch noch die löslichen Ballaststoffe, nämlich genau diese Beta-Glucane, und die modulieren das Immunsystem positiv. Die aktivieren antientzündliche Zytokine. Du weißt noch, das war die WhatsApp-Gruppe, und das ist die Gegenseite, die sagt, hey, macht mal ruhig da vorne an der Front. Wir haben geguckt, das sieht gar nicht mal so schlimm aus. Wir müssen nicht völlig übertrieben die ganze Immunpolizei hinschicken und Rambazamba machen. Da reicht ein kleiner Trupp. Also das ist praktisch immer so ein schön ausgleichend. Es gibt entzündungsfördernde Zytokine und hemmende Zytokine. Und wenn die in der Waage sind und sich gegenseitig kontrollieren, dann ist perfekt. Und da helfen eben auch Beta-Glucane. Dann reduziert es auch LDL-Cholesterin und auch eben diese Blutzuckerspitzen, wie gerade eben erwähnt. Und das sorgt für weniger metabolisch bedingte Entzündungen. Dann haben wir noch einen Vorteil, weil es eben sehr darmgesund ist, fördert es die Produktion von Butyrat. Das sind kurzkettige Fettsäuren im Darm, von der sich viele wichtige Darmbakterien ernähren. Es ist wichtig, damit der Darm eben gesund bleibt und dementsprechend sich auch nicht entzündet. Okay, es gibt natürlich noch viel, viel mehr tolle Lebensmittel. Das wäre mein Aufruf an dich. Erstens, welches nutzt du regelmäßig in deiner Ernährung? Zweitens, hast du noch ein, zwei andere Ideen über antientzündliche Lebensmittel oder auf der anderen Seite Produkte, die die Entzündung stark befeuern? Schreib das in die Kommentare rein. Ich weiß, dass meine Community sehr gerne durch die Kommentare schaut und dann dankend deine Ideen, deine Erfahrung hier mit aufnimmt. Und wenn du denkst, dieses Video, diese Podcast-Folge hat eine Bewertung verdient, dann bitte tu das. Das hilft dem Algorithmus, dass solche Videos zum Thema Gesundheit weiter nach oben geschoben werden in der Empfehlung. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.